Donner und Reuschel Mark Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
Seit der Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hamas wurde zumindest aus Kapitalmarktsicht die Beteiligung Irans als größte Gefahr gesehen. Und obwohl die militärische Konfrontation mittlerweile stattgefunden hat, blieben größere Turbulenzen an den Börsen aus. Guten Morgen, Carsten. Wo siehst du die Gründe hierfür?
Hallo, schönen guten Morgen, Eva. Ja, das ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, dass es manchmal einfach ganz, ganz schwierig ist, mögliche Szenarien zu analysieren und dann vor allen Dingen fortzuschreiben. Es ist so, wie du sagst, also das bisherige Worst-Case-Szenario, was den Konflikt im Nahen Osten angeht, war eben eine direkte Beteiligung des Iran. Das haben wir jetzt ja. Iran und Israel sind sogar eine neue Stufe der gegenseitigen Auseinandersetzung eingegangen, in dem Sinne, dass nicht mehr nur Stellvertreterkriege gegeneinander geführt werden, sondern dass man sich eben direkt auch attackiert. Aber trotzdem gab es eben keine größeren Turbulenzen oder Rückwirkungen an den Märkten. Und es lag in meinen Augen daran, dass der ganze Verlauf dieser direkten Auseinandersetzung bisher relativ moderat gelaufen ist. Also offensichtlich ist es so, dass beide Seiten gesichtswahrend agieren wollen, also auf die jeweiligen Schläge reagieren müssen, aber das bisher eben ganz bewusst kalkulierbar gemacht haben, teilweise ja vorher angekündigt, sodass es zu keinen größeren Schäden gekommen ist. Und meine Interpretation aus dieser Entwicklung ist, dass also offensichtlich beide Parteien kein Interesse an einer größeren Eskalation haben in der Region. Insbesondere auch der Iran, der wird in meinen Augen sehr stark darauf achten, dass der Persische Golf weiterhin befahrbar bleibt für die Öltanker. Iran exportiert um die 3 Millionen Barrel pro Tag, hauptsächlich in Richtung China. Und insofern spielen natürlich wirtschaftliche Interessen hier auch eine Rolle. Und ich glaube, das sorgt dann dafür, dass der Konflikt hoffentlich auch kurzfristig nicht weiter eskaliert. Aber wir haben natürlich wieder eine Situation, wo einfach die Gefahr von politischen Fehlern oder von Missverständnissen gestiegen ist, die dann potenziell natürlich noch Rückwirkungen auf die Märkte haben könnten.
Damit rücken ja in dieser Woche wieder die volkswirtschaftlichen Daten in den Fokus. Gestern der IFO-Geschäftsklimaindex und heute das GfK-Konsumklima. Wie steht es um die Wachstumsdynamik in der Eurozone und in den USA?
Ja, das große Bild oder der große deutliche Wachstumsunterschied, so muss man es eigentlich tatsächlich ja sagen, hat sich gar nicht so großartig geändert. Es gab jetzt vor kurzem gerade neueste Prognosen des IWF, des Internationalen Währungsfonds, und die sehen vor für die USA ein Wachstum in diesem Jahr von 2,7%. Das ist übrigens nochmal deutlich nach oben revidiert worden, also diese Erwartung im Vergleich zum Januar, nämlich um 0,6 Prozentpunkte. Das Bild ist das, was wir in den letzten Monaten auch immer schon skizziert haben. Die US-Volkswirtschaft wächst weiterhin sehr, sehr dynamisch, überraschend positiv. Für die Eurozone kann erwartet werden zwar eine leichte wirtschaftliche Stabilisierung im Laufe des weiteren Jahres. Also das schwächste Quartal wird das erste gewesen sein, was jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Wachstumserwartung des IWF für die Eurozone 0,8% in diesem Jahr. Und für Deutschland wird vorerst weiterhin die rote Wachstumslaterne behalten, 0,2%. Das Ganze fokussiert oder basiert dann auf dem Szenario, auf dem Basisszenario, dass es eben aus den genannten geopolitischen Konfliktfeldern keine große Eskalation gibt.
In Deutschland liegt die Hoffnung einer wirtschaftlichen Stabilisierung vor allem auf dem privaten Konsum. Der sollte ja aufgrund steigender Realeinkommen zulegen. Private Konsumenten müssten dann aber ihre Vorsicht ablegen und ein wenig zuversichtlicher auf die Konjunkturentwicklung blicken, oder?
Ja, genau so ist das. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Wenn man auf Ansage zuversichtlicher sein soll, was die Zukunftseinschätzung angeht, dann funktioniert das natürlich nicht. Aber genau das zeigt auch jetzt gerade die jüngste Veröffentlichung des GfK-Konsumklima-Index, ein Vorlaufindikator für den privaten Konsum. Und dieser Konsumklima-Index, der befindet sich in Deutschland nach wie vor auf sehr, sehr niedrigen Niveaus. Das heißt also, die Menschen in Deutschland sind weiterhin sehr vorsichtig, sparen eher mehr noch als vor der Corona-Zeit, konsumieren weniger. Und der Hintergrund sind natürlich einfach die Preisanstiege der letzten 2 Jahre, die nachwirken. Das sind geopolitische, aber auch innenpolitische Unsicherheiten und es ist natürlich auch die Unsicherheit über die künftige Konjunktur oder Einkommensentwicklung. Also wir brauchen hier ein Stück weit wirklich einen zuversichtlicheren Blick der Menschen auf die Zukunft und daraus abgeleitet eben einen steigenden Konsum. Ein Teil dazu beitragen wird sicherlich in den kommenden Monaten, dass wir zurzeit deutlich steigende Realeinkommen haben. Wir sehen ja zurzeit eben relativ hohe Lohnabschlüsse bei einer gleichzeitig sinkenden Inflation. Das heißt, in Kaufkraft haben die Menschen wieder mehr in der Tasche und das sollte dann den Konsum ein Stück weit ankurbeln. Wenn wir den Blick nochmal so ein bisschen weiter fassen, dann kann man aus den Vorlaufindikatoren, die jetzt zuletzt veröffentlicht wurden, Stimmungsindikatoren, ganz kleine erste Konjunkturplänzchen sozusagen, die gerade aus dem Boden kommen, schon erkennen. Zumindest von Seiten der Einkaufsmanager-Indizes, die von S&P Global berechnet werden oder auch dem IFO-Geschäftsklima-Index, die haben sich jeweils leicht verbessert, wobei man noch nicht von Optimismus sprechen kann, den die Unternehmen hier repräsentieren, sondern man muss eigentlich sagen, sie sind weniger pessimistisch. Vor allen Dingen aber der Dienstleistungssektor, und der würde eben auch von einem stärkeren privaten Konsum natürlich profitieren, der hat sich zuletzt deutlich verbessert, also die Geschäftsaussichten der Dienstleister sind deutlich verbessert ausgefallen.
Bleiben also die Spekulationen über die erste US-Leitzinssenkung einer der wesentlichen Kurstreiber?
Ja, ich glaube, das wird so sein. Politische Entwicklungen oder auch geopolitische Entwicklungen werden immer mal wieder sicherlich auch für ein bisschen Verunsicherung oder auch vielleicht positive Überraschungen an den Märkten sorgen. Aber der ganz große unterliegende Treiber wird weiterhin die Zinsentwicklung bleiben. Und da schauen wir natürlich insbesondere auf die USA. In Europa ist das Bild ja relativ klar. Wir erwarten ab Juni eine erste Leitzinssenkung von Seiten der EZB. Wir sehen weiter sinkende Inflationsraten. Das heißt, auch Renditen von Staatsanleihen und Zinsen am langen Ende sollten sinken in Europa. In den USA haben wir eben die Situation, dass vor dem Hintergrund der gerade skizzierten, noch überraschend positiven wirtschaftlichen Entwicklung auch die Erwartungen an Leitzinssenkungen zuletzt deutlich nach hinten geschoben wurden, auch weil die Inflationsrate mit 3,5% zuletzt gestiegen ist und insgesamt eben noch deutlich über dem Ziel von 2% liegt. Hier auch die letzten Stimmungsindikatoren, die veröffentlicht wurden, die zeigen aber an, dass auch die Wirtschaft Situation in den USA sich ein bisschen abkühlt. Die Einkaufsmanager-Indizes sind sowohl für die Industrie als auch für den Dienstleistungssektor zuletzt gesunken in den USA. Also das, was wir da eigentlich erleben, ist wahrscheinlich eine wirtschaftliche Abkühlung mit Verspätung sozusagen. Also das, was wir in Europa jetzt im letzten Winterhalbjahr erlebt haben, das wird in den USA vielleicht jetzt im kommenden Winterhalbjahr beginnend eigentlich ab sofort stattfinden, nämlich eine leichte konjunkturelle Abkühlung. Das dürfte insgesamt dafür sorgen, dass es einen leichten Beschäftigungsabbau gibt, also die Arbeitslosenquote leicht steigt und dass vor diesem Hintergrund dann die US-Notenbank Fed auch die Möglichkeit hat, im September möglicherweise aller spätestens in meinen Augen im Dezember das erste Mal eine Leitzinssenkung umzusetzen. Weiterhin, und das hat man von Seiten der Fed ja auch ganz klar kommuniziert, wird man aber datenabhängig vorgehen. Also es gibt keine Forward Guidance, keine Ankündigung, dass ab dann und dann so und so oft die Zinsen sinken, sondern man wird einfach von Sitzung zu Sitzung schauen müssen, wie sich Wachstum und Inflation entwickeln.
Vielleicht noch abschließend ein Fazit insgesamt. Eine Fortsetzung der Aktienmarktkonsolidierung nach den Höchstständen Ende März. Stimmst du dem zu?
Ja, ich denke, das ist ein realistisches Szenario. Wir haben ja Ende März die Höchstkurse gesehen, wie du gerade gesehen hast, danach so 2-3 Wochen Konsolidierung, aber alles auf hohem Niveau. Also es sieht eben trotz dieser ganzen Unsicherheiten, dieser Gemengelage, die wir haben, sieht es nicht so aus, als wenn sich hier ein länger anhaltender negativer Trend zu etablieren droht an den Aktienmärkten. Gerade jetzt die letzten Tage waren ja durchaus auch schon wieder positiv und wie gesagt, ein ausschlaggebender Faktor wird der weitere Pfad der Leitzinsen sein in den USA und in der Eurozone, wobei das hierzulande absehbarer ist. Kurzfristig, glaube ich, wird man auch natürlich auf konjunkturelle Indikatoren achten und vor allen Dingen aber auf die laufende Unternehmensberichtssaison zum ersten Quartal. Was man hier erkennen kann, ist, dass sich teilweise eigentlich die Spreu vom Weizen trennt. Es gibt einige Unternehmen, einige Sektoren, die haben erhöhten Margendruck zu vermelden, weil Kosten in einem Umfeld allgemein schwacher Nachfrage nicht mehr einfach so durchgereicht werden können auf die Endverbraucherpreise. Da könnte es ein bisschen Druck geben bei den Unternehmensgewinnen. Es gibt aber weiterhin auch die Unternehmen, die gerade was den Blick nach vorne angeht, glaube ich, immer optimistischer werden, weil eben die konjunkturelle Erholung kommt, weil die Zinsen sinken werden und weil wir grundsätzlich mit Blick auf die nächsten Jahre auf eine Zeit zu laufen, wo ganz, ganz viel investiert wird von Staaten und von Unternehmen in ich sag's mal, eine Erhöhung der Resilienz. Also es wird investiert in Gesundheitsversorgung, in Sicherheit, in Lieferketten, in Infrastruktur und. Natürlich in Produkte, um dem Klima oder Investitionen, um dem Klimawandel zu begegnen. Und das ist, glaube ich, die langfristige Perspektive, die Anlegerinnen und Anleger auch im Blick behalten sollten. Und die spricht in meinen Augen für Aktien.
Perfekt, das war's auch schon für heute. Vielen Dank, Carsten. Und wir hören uns dann wieder am Mittwoch, den 8. Mai.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in 2 Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Reuschel, Markt Kompakt Team.